Dom.
Show them that, yeah.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Das ist ein Podcast auf dasabenteuerleben.de.
Guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Abenteuer Rhetorik. Mein Name ist Stefan Göster und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir befinden uns in Teil 3 der Serie Argumentationsmuster mit Methode. Im letzten Podcast haben Sie erfahren, wie man mit Zahlen manipuliert, aber auch, wie man mit Zahlen seinen Argumenten weiterhelfen kann. Da stolpert man gleich reihenweise über typische Beispiele und allzu häufig entdecken wir, dass Zahlen in Beziehung gesetzt werden, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Doch, so stark sie sind, heute gehen wir weg von dem trockenen und oft wenig emotionalen Thema der Zahlen und hin zu einem Urgestein der Rhetorik, der Analogie. Eine Analogie ist für die Rhetorik so etwas wie Mehl für den Bäcker oder Farbe für den Maler. Sie zählt zu den ältesten Argumentationsformen und bis heute zu den mächtigsten. Denn die Analogie spielt mit Wortbildern wie ein Jongleur mit den Bällen. Da wird ein Thema genommen, gedreht, gewendet und mittels der Analogie mit einer neuen Bedeutung versehen. Im NLP nennen wir den Prozess auf Neudeutsch auch Reframing. Und während Reframing oft mehr macht, als nur Analogien herzustellen, ist tatsächlich die Analogie ein Kern dieses Werkzeugs. Die Macht der Analogie erkläre ich am besten an einem einfachen Beispiel aus meiner Praxis. Bevor ich Trainer für Marketing und Vertrieb wurde, war ich viele Jahre im Verkauf von Softwareprojekten tätig. Da ging es um große und spannende Projekte, aber Österreich, ein Land mit wenig großen und vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, nun, da sind große Softwareprojekte gar nicht so einfach zu verkaufen. Besonders schwer war es, nachdem ein lieber Marktbegleiter beim Kunden uns immer als der Mercedes in der Softwarebranche ankündigte. Um gleich nachzusetzen, aber brauchen Sie nicht eher einen Volkswagen? Wir haben ihn gehasst, denn was er dem Kunden vermittelte, war ja simpel. Ja, da gibt es den Mercedes. Der kann alles, spielt alles und ist richtig gut. Aber haben Ihre Mitarbeiter alle einen Mercedes? Nein, denn Ihr Unternehmen braucht keinen Luxus, es braucht Funktionalität. Die Funktionalität eines Volkswagens. Und das liefert unser Angebot. Die ganze Story wäre vom Kunden nie akzeptiert worden. Wenn Verkäufer lange über Konkurrenten reden, schalten die Kunden mental ab. Doch gegen die einfache Analogie kann sich keiner verwehren. Sie können also eine gute Analogie als eine Art Instant Storytelling sehen. Ein, zwei Worte, ein Vergleich, passend transportiert, zweimal umgerührt und tada, die Umdeutung ist fertig. Wobei ich gleich sagen muss, die Analogie ist in der Rhetorik so weit verbreitet, dass sie schon verschiedene Spielarten herausentwickelt haben. Denn so, wie sich die verwandten Tiere verschiedener Erdteile je nach Umgebung anders entwickelten, so hat auch die Analogie je nach Thema und Herausforderung andere Formen angenommen. So finden Sie Analogien in vielen Sprichworten, aber auch als Art logischen Denksport in den meisten Intelligenztests. Wie sehen typische Analogien aus? Nun, da gibt es die ganz einfachen, eben der Mercedes ist auf der Branche oder wir sind wie Red Bull für ihre Mitarbeiter, wir verleihen ihnen Flügel. Oder die umgangssprachlichen Analogien, der Mensch hat eine Reaktion wie eine Schlaftablette. Dann gibt es die Denkspiele, ein Buch ist für den Autor wie Holz für den Tischler, was ist dann das Gegenstück für den Schuster, was für den Arzt, was für den Gefängniswärter. Analogien finden wir auch in der Rechtsprechung, wenn eine juristische Frage gesetzlich nicht gelöst ist und eine andere Rechtsnorm analog angewandt wird. Drei verschiedene Ideen, was eine Analogie sein kann. Und wenn Sie sich dem Thema vertieft informieren, werden Sie entdecken, dass es neben der Analogie noch die große Schwester, die Metapher, gibt. Der Übergang ist hier fließend und ich treffe hier gerne eine pragmatische Unterscheidung. Eine gelungene Analogie ist in wenigen Sätzen etabliert. Eine rhetorische Metapher dagegen greift oft viel weiter und trägt viele Aspekte des Geschichtenerzählens, also des Storytellings, wie es auf Neudeutsch heißt, in sich. Womit wir uns heute aber beschäftigen, ist die Macht der Analogie als Argumentationsmethode. Denn anders als beim Argumentieren mit Zahlen brauchen Sie hier nicht noch einen weiteren Schritt machen, um die persönlichen Bilder und Emotionen anzusprechen. Die sind bereits in der Analogie gegeben. Und darin liegt der Vorteil der Analogie. Mit nur wenigen Sätzen können Sie weitschweifende Erklärungen umgehen und auch die dazu typischen Widersprüche und Entgegnungen sofort abwehren. Ein Beispiel. Unsere Kunden nennen dieses Modell den Ferrari unter den Servern. Nun, mit der Aussage sind zwei Dinge klar. Erstens, das Teil ist schnell. Sehr schnell. Zweitens, der Server zählt nicht zu den billigsten, doch dafür ist alles auf eine Sache ausgerichtet. Geschwindigkeit. Wäre das zu argumentieren, würde man auf die Analogie verzichten. Nun, zum Beispiel könnte der Verkäufer die Leistungskennzahlen des Servers herunterbeten. Er könnte erzählen, wie viele CPU-Kerne verbaut sind, wie weit der Arbeitsspeicher aufrüstbar ist und welche Festplattentechnologie der Server unterstützt. Vielleicht fällt ihm sogar noch das Schlagwort Hot Swap ein, welches zwar nichts mit Hot Pants zu tun hat, aber manchen Technikern doch ganz schön einheizt. Das alles wären sachliche und technisch korrekte Argumente. Doch mal ganz ehrlich, glauben Sie, ein Kunde, der von Informationstechnologie wenig versteht, kann dem folgen? Wohl kaum. Und wenn Kunden uns nicht verstehen, dann werden wir von ihnen sehr schnell einen Korb bekommen.
Sprichwort des Monats.
Ah ja, einen Korb bekommen. Das ist mal auch ein altes Sprichwort, welches ausnahmsweise mal nicht aus der Bibel kommt. Dieses Sprichwort, woher es kommt und was eine liebe alte Bekannte von mir daraus gemacht hat, dazu am Ende des Podcasts. Doch nun zurück zum Text. Technische Argumente, die gehen meist ins Leere. Ja klar, vielleicht sagen Sie nun, naja, aber wer kauft so ein Gerät, wenn er nichts von IT versteht? Das ist ein guter Einwand. Aber glauben Sie, dass alle Beteiligten an dieser Entscheidung IT-Profis sind? Der IT-Beauftragte? Hoffentlich. Aber auch der Nutzer, der vielleicht aus der Marketingabteilung kommt, oder der Zahler, der in der Finanzabteilung zu Hause ist, und zu guter Letzt die finalen Entscheider, die vielleicht auf der Geschäftsführungsebene sitzen und sich in ihrem Kerngeschäft, aber nicht unbedingt in der IT, auskennen? Nein. Davon auszugehen, dass sich alle mit den technischen Spitzenleistungen meiner Branche auskennen, ist Unsinn und streng genommen ziemlich anmaßend. Und wenn wir davon ausgehen müssen, dass wichtige Entscheider sich nicht so ganz in meiner Materie auskennen, dann ist auch klar, dass fachlich fokussierte und technisch korrekte Argumente eben oft daneben gehen. Und genau da hilft die Analogie. Die Bezeichnung des Servers als Ferrari sagt sogar dem Portier, was das Gerät auszeichnet. Wenn der Verkäufer sich gut vorbereitet, dann kann er sogar mit dem Spiel weitermachen und seine Präsentation auch so aufbauen. Unsere Kunden nennen dieses Modell den Ferrari unter den Servern. Hier investieren sie in hohe Geschwindigkeit und Spitzenleistung. Als Gegenpart stelle ich ihnen dann ein weiteres Gerät vor. Das ist eher der Supertanker. Extrem leistungsfähig und vor allem hoch belastbar. Mit der Analogie wird auch eine emotionale Brücke geschlagen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden. Die weniger sachverständigen Gesprächspartner haben eine Orientierung und können der Kommunikation folgen. Die Experten werden dann gerne und rasch in die technischen Details abtauchen. Diese einfache Art, Analogien zu verwenden, ist schlicht wunderbar. Wer hätte schon einen zweiten Gedanken an die Formulierung Ferrari unter den Servern verschwendet? In diesem Podcast habe ich heute absichtlich einige Analogien versteckt. Im Einstieg sagte ich, Analogien wären in der Rhetorik so etwas wie Mehl für den Bäcker. Da hatte ich nicht viel zu erklären, denn ich kann davon ausgehen, dass Sie wissen, welche Bedeutung Mehl für den Bäcker hat oder Farbe für den Maler. Damit wissen Sie nun auch, wie wichtig Analogien in der Rhetorik sind. Und mit dem Bild, die Analogie spielt mit Wortbildern wie ein Jongleur mit den Bällen, hat auch gleich klargestellt, wie spielerisch und zugleich sportlich wir mit Analogien umgehen. Ich wette, auch Sie haben sich bei den Formulierungen nichts Arges gedacht und sind meinen Wortbildern gerne gefolgt. Warum machen wir es Ihren Gesprächspartnern nicht ebenso einfach, Ihnen zu folgen? Genau, dafür gibt's keinen guten Grund. Was können Sie nun machen, um mit Analogien gut zu arbeiten? Nun, Sie können zuerst einfach das Arbeitsblatt für Analogien herunterladen. Alle Empfänger des Rhetorikbriefs bekommen das Arbeitsblatt im Downloadbereich. Falls Sie den Rhetorikbrief noch nicht bekommen, gehen Sie einfach auf www.methode.at. Unter Rhetorikbrief melden Sie sich an und Sie erhalten 8 bis 10 Mal jährlich den aktuellen Rhetorikbrief mit Top-Infos zum Thema Rhetorik. Und die genaue Vorgangsweise sieht folgendermaßen aus. Zuerst machen Sie eine Liste Ihrer Kernaussagen. Lassen Sie sich nicht irritieren, falls diese sehr einfach formuliert sind. Im Gegenteil, je einfacher, desto besser. Ich werde an dieser Stelle keine weiteren hypothetischen Beispiele bauen, da man dafür Praxis-Know-how braucht. Daher nehme ich meine eigenen Kernaussagen als Beispiel. Ich zum Beispiel biete praxisnahe Trainings. Ich biete unterhaltsames Update für Verkäufer, die inhaltlich schon alles gehört haben. Ich biete auch methodenbasiertes Training für Verkäufer, die gerade erst starten. Und darüber hinaus habe ich Unterlagen und Hörbücher, die in der Praxis viel bringen. Okay, das wären 4 einfache Aussagen. So flach kann ich sie meinem Kunden aber nicht bringen und vor allem alle Trainer erklären, dass ihre Trainings praxisnah sind. Was denn sonst? Aber mit der Analogie kann ich nun spielen. Praxisnah heißt auch, wir bringen Inhalte zur Umsetzung oder eben PS auf die Straße. Für erfahrene Verkäufer geht es um Motivation. Für Anfänger geht es um Orientierung und darum, klare, geplante und messbare Handlungen zu setzen. Zu guter Letzt will ich noch die Unterlagen ansprechen, die meine Trainings besonders machen. Die zum Beispiel dafür sorgen, dass meine Teilnehmer oft 6 Monate nach dem Training noch immer meine Hörbücher, aber auch meine Methodenguides im Auto haben und aktiv verwenden. Okay, ich tendiere jetzt bewusst schon sehr in die Metapher hinein. Das ist in Ordnung, denn es gibt ja mehrere Botschaften zu verpacken. Und da wird dann schnell eine Geschichte draus. Ich habe mir jetzt weniger als 10 Minuten dafür Zeit genommen. Da kann ich noch feilen. Aber hier mal ein erster Entwurf. Ihr Verkaufsteam macht bei mir einen Boxenstopp. Erfahrenen Verkäufern gebe ich die wichtige Motivation, zum Beispiel sich auch neuen, innovativen Angeboten zuzuwenden und Neukunden anzusprechen. Quereinsteigern und jungen Verkäufern dagegen gebe ich jene Bedienungsanleitungen mit, dass sie sich im Verkäufercockpit richtig auskennen und auf der Spur bleiben. Damit gibt Ihr Team auch Wochen nach dem Training noch Vollgas und bringt die PS auch auf die Straße. Also ich sag's ganz ehrlich, voll zufrieden bin ich noch nicht. Und vielleicht sollte ich überhaupt das Szenario ändern, was ich in der Praxis auch mache. Hier ist es oft hilfreich, sich am Gesprächspartner zu orientieren, aber nicht so sehr, dass er oder sie das Gefühl hat, man wolle ihm sein Business erklären. Okay, aber nun zum Sprichwort des Monats.
Sprichwort des Monats.
Einen Korb bekommen. Eines der wenigen Zitate, welches im Kern seine Bedeutung behalten hat. Denn wenn jemand einen Korb bekommt, erhält er eine Absage. Doch noch immer eine freundliche, wohlgemeinte. Aber woher kommt dieser Spruch? Der Ursprung stammt diesmal nicht aus der Bibel, sondern aus dem Mittelalter. In alten Texten wird berichtet, wie edle Burgfräulein ihre Geliebten in einem Korb an den Wachen vorbei in ihre Gemächer zogen. Falls jemand den beiden auf die Schliche gekommen ist, dann kam es durchaus vor, dass der Vater statt des Burgfräuleins den Korb hochzog und auf halber Strecke den Korb und damit den Liebhaber schlicht hilflos hängen ließ, wodurch unser Don Giovanni zum Gespött der Leute wurde. War dem Burgfräulein das Werben des Testosteronbolzens dann aber doch zu viel? Dann zog sie ihn in einem Korb mit gelockertem Boden hinauf, wodurch der Liebestolle dann bei ihr tatsächlich durchgefallen ist. Dieser spätere studentische Begriff des Durchfallens soll genau von dieser Schmach stammen. In neueren Zeiten wurden die Mauern niedriger und die Männer kreativer, wodurch der eigentliche Sinn des Korbs wegfiel. Da gingen die Mädchen dann dazu über, diskrete Absagen eher durch die Blume zu schicken. Konkret schicken sie kleine Körbchen ohne Boden, um dem Verehrer klarzumachen, dass er doch woanders sein Glück versuchen sollte. Aus der körperlichen Verletzung des Durchfallens wurde eine rein seelische. Der Spruch hat sich bis heute gehalten und wie eine liebe Freundin einmal meinte, manchmal hat man das Gefühl, so viele Körbe bekommen zu haben, dass man damit schon ein Ratternstudio betreiben könnte. Heute ging es um die Macht der Analogie. Wer sich ein wenig vorbereitet, kann mit ihr große Erfolge feiern. Aber natürlich hat ein so mächtiges Werkzeug auch eine Schattenseite. Die Manipulationsform des Labelings. Was die ist und wie sie funktioniert und warum gerade in der Politik sie so gerne verwendet wird, Das kommt in der nächsten Folge. Damit kommen wir für heute zum Ende. Nicht vergessen, heute gibt es wieder einen Download für Sie und alle Empfänger des Historikbriefs. Einfach unter www.methode.at anmelden. Ihr Stefan Gößler.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Weitere Infos finden Sie auf dasabenteuerleben.de und auf methode.at.